Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Redneragenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Ich treffe heute Sven Korndörfer. Sven Korndörfer, wer sind Sie und was machen Sie?
Wer oder was bin ich? Ja, ich habe ein spannendes Lebensmotto, das heißt, wer spinnt, gewinnt. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. 28 Jahre sozusagen in Bankenkonzernen. Wer bin ich heute? Ich bin Buchautor, Keynote-Speaker und Kommunikationsexperte.
Sie haben verschwiegen, dass Sie der Vorsitzende der Wertekommission sind. Sagen Sie uns einmal, was ist die Wertekommission? Was sind deren Ziele? Und natürlich erstmal vorweg, die Wertekommission ist nicht zu verwechseln mit der Werteunion, die ja im Augenblick auch in der Diskussion ist.
Tatsächlich. Die Wertekommission ist ja nun wirklich ein Verein in Deutschland, der viele Unternehmen und vor allem auch einfach Menschen eint, dass Unternehmen werteorientiert geführt werden. Und wir haben die Wertekommission 2005 in Deutschland aus der Taufe gehoben, um genau das zu initiieren mit unterschiedlichen Maßnahmen. Wir machen Werteforen. Wir hatten gerade das 60. Diskussionsforum in München, TU. Wir machen eine Führungskräftebefragung, um den Wertepuls deutscher Manager zu messen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben eine Podcast-Serie und machen jeden Monat einen Podcast. Dazu machen wir Kampagnen. Werte haben ein Gesicht, beispielsweise in der Corona-Zeit, um einfach Menschen zu einen, die eins im Gedanken eint, dass Werte im Unternehmen Wert schaffen. Und wir werden auch nie müde, das voranzubringen. Uns gehen auch leider nie die Themen aus. Wirecard, Dieselskandal oder auch der Finanzskandal in 2007, 2008. Ich denke, wir werden auch weiter genau dieses Thema treiben, im Positiven, weil es gibt viele Unternehmen und viele Unternehmer in Deutschland, die genau das tun, werteorientiert führen.
Man hört es schon, man sieht es auch an Ihrem Lebenslauf. Sie sind von Hause aus buchstäblich Kommunikator und haben das fast in die Wiege gelegt bekommen. Also Sie waren sowohl in Ihren Führungspositionen immer mit dem Bereich Kommunikation sehr, sehr eng verbandelt, sowohl in der persönlichen Kommunikation als dann natürlich auch als Vertreter des Unternehmens. Ihre Mutter ist da, glaube ich, nicht ganz schuldlos dran.
Es ist spannend. In meinem Buch Die Wertschätzungskette habe ich das beschrieben. Der Prolog heißt da Das offene Haus. Meine Mutter macht seit 42 Jahren einen Salon. Und der begann im politischen Bonn jeden ersten Freitag im Monat. Und dort trafen sich 60 bis 80 Menschen bei uns in unserem Haus von 1888 in der Belle Etage mit 4,20 Meter hohen Decken. Da traten Opernsänger, Literaten, Pianisten auf und auch das Auditorium war wunderbar gemischt zwischen Künstlern, Lebenskünstlern, Politikern, Journalisten. Und da bin ich groß geworden. Wir hatten immer viele Menschen zu Hause oder auch Menschen, denen es vielleicht mal nicht gut ging aus dieser sehr, sehr illustren Schar. Und ich kann mich immer erinnern, dass wir zu Feiertagen oder auch zu Weihnachten Menschen bei uns hatten, denen es nicht gut ging. Und wenn ich meine Mutter fragte, warum kommen denn die oder die wieder zu Weihnachten, dann dachte sie, weil wir Menschen sind.
Das ist ja ein Statement, ja. Und das heißt, da spricht ja letztendlich schon Wertschätzung heraus. Also das Thema ist also mit der Kommunikation Ihnen auch schon ganz früh offenbar mitgegeben worden. Gibt es einen konkreten Anlass, der Sie jetzt zu Ihrem aktuellen Buch inspiriert hat?
Ich habe jetzt 28 Jahre Konzern hinter mir in unterschiedlichsten Funktionen und vor allem, glaube ich, in sehr spannenden Leitungsfunktionen. Ich habe immer Vorstandsstäbe und Kommunikationsstäbe in der vollen Bandbreite geführt. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich hohe Wertschätzung bekommen habe. Aber natürlich gab es auch bei mir Zeiten, die mal spannender waren und mal weniger spannend in der Hinsicht. Und ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, die ich begleitet habe oder die sich mir anvertraut haben in der Wertekommission und gesagt haben, aber das kannst du gerne mitnehmen, wenn du darüber mal kommunizieren magst. Und daraus ist das Buch entstanden, weil ich glaube, jedem von uns fehlt oft ein Stück Wertschätzung. Ob ich Pförtner am Eingang des Unternehmens bin oder auch CEO oder Aufsichtsratsvorsitzender. Jeder braucht eine Reflexion und es ist schön zu erfahren, dass Dinge gut gelaufen sind oder dass man eine kritische Reflexion bekommt von jemandem, wo man weiß, dass er loyal ist.
Also Sie haben das gerade so gesagt, Sie haben Glück gehabt. Oft ist das ja auch so ein Spiel in beide Richtungen. Glück gehabt, immer auch Wertschätzung erfahren zu haben. Können Sie sich dann auch an einen Vorfall erinnern, wo Sie gedacht haben, also das war ja nun wirklich jetzt nicht nötig? Und dann auch sagen, wie haben Sie denn darauf reagiert?
Ja, ich glaube, natürlich, mir sind auch viele Dinge passiert, die spannend sind oder wo man sagt, das beginnt ja ganz simpel. Wenn Sie in ein Hotel gehen und dort, sag ich jetzt mal, 10 Minuten rumstehen und niemand sich um Sie kümmert oder ein Restaurant, das sind ja die einfachsten Beispiele. Im Unternehmenszusammenhang finden Sie auch Dinge. Ich habe vor vielen Jahren gab es ein Vorstandsmitglied, das hat niemand gegrüßt. Und man kann nicht grußlos durch sein eigenes Unternehmen gehen, weil man muss jedem Menschen einen Augenblick schenken, oder ein Lächeln, weil man im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen dann erkennt oder anerkennt, auch durch nonverbale Kommunikation. Und ich habe mir dann damals diese Person auch, ja, bin einfach zu ihm hingegangen, weil ich ja auch für Kommunikation zuständig war und habe gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn du ins Unternehmen kommst und einfach in dein Büro gehst. Und ja, da geht die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes an. Das Licht geht an und man trifft die Menschen. Und ob man sie kennt oder nicht, schenke jedem einen Augenblick oder ein Lächeln, weil das könnten alles deine Mitarbeiter sein. Und meistens sind sie das natürlich auch. Und das ist ein wichtiger Punkt, den viele gar nicht so antizipieren, weil sie voller Gedankenlast sind. Aber man ist die fleischgewordene Rückwand als Unternehmenslenker, wenn man durch sein Unternehmen geht. Und man zeigt auch in schwierigen Zeiten, wenn man sehr positiv reflektiert auf Begegnungen, das ist nämlich eine echte Begegnungsqualität, zu lächeln oder den Menschen in die Augen zu schauen, dass man in diesen Menschen, der dieses Unternehmen lenkt, Zuversicht haben kann, weil er ja da steht, weil er Zuversicht ausstrahlt, auch in schwierigen Zeiten.
Aber es wird ja nun vielen Führungskräften geradezu vorgeworfen, dass sie nicht besonders wertschätzend mit ihren Mitarbeitern umgehen. Warum ist es so schwer? Ich weiß, es ist unmöglich, diese Frage vollständig oder umfassend zu beantworten, aber da gibt es doch sicherlich ein paar Muster, die Ihnen nicht zuletzt bei der Recherche Ihres Buches auch aufgefallen ist. Warum ist es so schwer für Führungskräfte, wertschätzend zu reagieren?
Es sind wahrscheinlich unterschiedliche Dinge, die das ausmachen. Das eine ist, wenn man eine hohe fachliche Qualifikation hat, kommt man irgendwann in Führungsfunktionen. Die Frage stellt sich, ist man eigentlich Fachkraft oder ist man Führungskraft? Fachkompetenz orchestriert, nein, Führungskompetenz orchestriert Fachkompetenz. So, und oft werden die Menschen, die gern mit Excel-Tabellen zu tun haben, in solche Führungsfunktionen hochgespült. Und dann haben wir genau das Problem, dass sie aber eigentlich mit Menschen nicht gerne umgehen. Und ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist, dass man gerne mit Menschen umgeht. Auf der anderen Seite sind die Führungskräfte heutzutage unglaublich, ja, befasst mit vielen Themen, die mit Führung nichts mehr zu tun haben. Also werden sozusagen von einer Welle von Bürokratie überspült, die ihnen wenig Raum lässt, wirklich sich mit den Menschen zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist eine Fehlentwicklung. Wir müssen Führungskräfte Führungskräfte sein lassen und nicht sozusagen erweiterte Bürokratiehelfer. Und das wird mir von allen Seiten so gespiegelt.
Wie kann es jetzt auch jemanden, der vielleicht gar nicht prädestiniert ist, der also, wie Sie es beschreiben, eher eine Fachkraft ist, wie kann dem denn Führungskompetenz respektive dann auch die Fähigkeit der Wertschätzung und die Wertschätzung zu vermitteln, wie kann ihm das beigebracht werden? Wie kann er das lernen?
Man kann sicherlich Dinge lernen. Ich bin aber überzeugt, dass man ein gewisses Wertekorsett mit ins Unternehmen bringen muss. Deswegen ist die Frage, wen rekrutieren wir eigentlich für was? Um einfach auch genau intrinsisch diese Wertschätzung in sich zu haben. Man kann Dinge immer antrainieren. Davon bin ich auch überzeugt. Aber ich bin mehr überzeugt, dass man schon von vornherein eine solche Wertegestimmtheit haben muss, dass man gerne übrigens Menschen wertschätzt, dass man sich gerne mit Menschen umgibt und dass man erst Mensch ist und dann Manager. Das heißt, wenn ich die Werte meiner Mitarbeiter kenne, dann kann ich sie auch besser führen. Und wenn wir eine gegenseitige Transparenz haben in unser Leistungsvertrauen, die Mitarbeiter wissen, dass ich gerne leiste, ich weiß, dass die Mitarbeiter gut und gerne leisten, dann entsteht eine Vertrauensleistung. Und aus dieser Vertrauensleistung entsteht ein Leistungsvertrauen. Und insofern Transparenz, das gegenseitige Wissen miteinander, auch vielleicht über Nöte, über die Werksmauern hinaus. Wenn ich ein Team habe von 15 oder 15 Personen, kann ich durchaus wissen, was die Menschen auch privat vielleicht auch für Dinge treibt oder was sie für Themen haben, damit ich ihnen auch entgegen kann und ihnen auch über das Fachliche hinaus helfen kann, wenn sie das mögen.
Also das ist dann schlussendlich völlig unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft, weil Ihre These ist, also man muss Menschen mögen, man muss gerne mit Menschen zusammenarbeiten und dann ist es egal, ob ich jetzt sozusagen ein Jüngerer bin, der ins Unternehmen kommt oder ein sogenannter alter Hase, oder ist es so, dass Sie da auch einen Unterschied sehen würden?
Nein, aber ich glaube, es ist auch eine Grundvoraussetzung. Führung ist kein Verwaltungsakt. Ich führe, und führen heißt, sich mit Menschen beschäftigen und wirklich auch unterschiedliche Interessen orchestrieren und dann sozusagen einen gemeinsamen Nenner finden. Aber dafür muss ich die Menschen kennen. Ich muss wissen, wie sie ticken, um sie orchestrieren zu können. Und das ist das A und O, egal ob ich junge oder alte Führungskraft bin. Und das muss ich einfach von innen heraus gerne mögen.
Und also jetzt, da wollen wir nicht zu philosophisch werden, aber einerseits ist es ja so, Sie sind Leiter der Wertekommission, andererseits sprechen Sie über Wertschätzung. Wo gibt es da den unmittelbaren Link? Weil das hat ja nicht unbedingt unmittelbar was miteinander zu tun. Also ein Wertekorsett des Unternehmens, das gelebt wird, da kann man sicherlich sagen, sollte immer dazu gehören, dass man auch wertschätzend miteinander umgeht, aber da kommt ja noch bedeutend mehr mit rein. Also, wie kommt da sozusagen die unmittelbare Brücke von dem Wertethema in das Wertschätzungsthema?
Ich glaube, es ist ganz einfach. Die Wertekommission postuliert sechs Werte, einfach gar nicht aus dem wissenschaftlichen Hintergrund, die wir damals erarbeitet haben. Vertrauen, Verantwortung, Integrität, Respekt, Nachhaltigkeit und Mut. So, und wenn Sie jemand auf Augenhöhe begegnen, wenn Sie ihn respektieren in seinem Menschsein und in seiner Fachlichkeit, dann ist das Wertschätzung. Und Respekt ist im Grunde die Umsetzung von Thema Wertschätzung. Ich glaube, jeder von uns möchte respektabel sozusagen oder einen Respekt haben von seinem Gegenüber. Und das heißt mindestens, dass man auf Augenhöhe mit Menschen spricht und bestimmte Menschen nicht sieht. Der Film Der kleine Lord ist das beste Beispiel dafür. Der Earl ist autoritär, indem er durch die Straße seiner Pächter reitet, ohne jemand zu betrachten oder anzusprechen. Der kleine Lord nimmt ein fußkrankes Kind auf sein Pferd und bringt es zurück in diese Straße. Und dadurch hat er eine natürliche Autorität, weil er Vorbild ist. Und Vorbilder haben die wunderbare Eigenschaft, Mensch zu sein.
Also ich habe schon erwähnt, Sie haben aktuell ein Buch geschrieben, das heißt die Wertschätzungskette. Der Untertitel ist, warum wir uns Chefs ohne Empathie nicht leisten können. Warum nicht?
Ich glaube, wenn ich spreche mal als Volkswirt, wir müssten eigentlich mal ausrechnen, was die Nichtwertschätzung eigentlich für einen volkswirtschaftlichen Schaden eigentlich anrichtet. Das sind bestimmt immense Zahlen. Und ich bin überzeugt, dass wir weg von einer zahlenorientierten Unternehmenskultur hin zu einer ja, richtungsweisenden Unternehmenskultur müssen. Ich muss meinen Mitarbeitern nicht sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Fachlich müssen die eigentlich immer besser sein. Aber ich kann sie besser orchestrieren. Ich gebe ihnen den Reflexionsraum, sich wirklich bestmöglich zu entfalten und eine herausragende Leistung auch zu entwickeln. Das ist mein Job als Führungskraft und dahin muss ich meine Mitarbeiter entwickeln.
Sie haben jede Menge einzelne Aspekte auch aufgeführt und die sehr eindrücklich auch und wirklich sehr gut zu lesen sind, muss ich sagen. Wenn Sie jetzt sagen sollten, ganz besonders hervorheben, möchte ich zwei oder drei Punkte, maximal drei Punkte. Welche wären das, wo Sie sagen, also das ist ganz besonders wichtig, dass das auch wirklich gemacht wird?
Ich glaube, wenn man Unternehmen führt und lenkt, sind drei Dinge sehr wichtig. Ich muss den Menschen empathisch begegnen. Ich muss eine hohe Offenheit besitzen und ich brauche eine Meinung und übrigens auch eine politische Meinung.
Und das reicht schon.
Ja, ich bin überzeugt, dass Menschen sind froh, wenn jemand da ist, der Orientierung gibt. Und Orientierung entsteht auch durch Klarheit, durch eine eigene Meinung, dass man einen Menschen auch im wahrsten Sinne des Wortes spüren kann, also durch ein empathisches Miteinander. Und Offenheit schafft Nähe. Und wir führen allzu oft durch Distanz, weil Distanz scheinbar einfacher ist. Aber Nähe ist sehr viel einfacher und für die meisten dennoch schwer. Und wir müssen einfach dahin kommen, dass wir Emotionen zulassen. Emotionen, vor denen muss man sich nicht schämen, weil es geht beides. Man kann menschlich sein, aber einen sehr klaren Zielfokus haben. Und ich glaube, da gibt es immer noch eine hohe Diskrepanz im Denken in Deutschland, dass viele denken, wenn ich mich allzu nah zeige, dann kann ich nicht mehr zielfokussiert sein. Ich bekomme oft die Frage, ja, ich wollte immer nett zu meinen Mitarbeitern sein, aber wenn ich dann so nett bin, dann kriege ich meine Sachen nicht mehr durchgeholt. Ich glaube, das ist ein Irrglaube, dass man das nicht bekommt. Mir ist wichtig, um sie zu wissen, sie mitzunehmen, auch einen klaren Zielfokus zu haben. Und wenn mal das nicht funktioniert, das muss man auch klar sagen, dann muss man auch den Mitarbeitern eine Chance geben, woanders zu reüssieren und ihn dabei begleiten.
Also ein besonderes Kapitel ist natürlich auch, was Wertschätzung und Macht angeht. Also das ist ja nicht nur aus aktuellem Anlass, was die Politik angeht und auch was Wirtschaftslenker angeht, aber die Wertschätzung auf politischer Ebene, ob das jetzt unsere Regierung ist, ob das Regierung, Opposition miteinander angeht, wie würden Sie die einschätzen? Gibt es da ein besonderes Maß an Wertschätzung oder ist das politisches Theater?
Zuallererst ja vielleicht zum Thema Macht. Macht ist übrigens was Positives, wenn es Werte unterlegt ist. Weil wir sind ja, gehen ja immer von der negativen Konnotation aus. Das macht Machtmissbrauch. Da gibt es viele Worte, die damit immer verbunden sind. Für mich ist Macht etwas Positives. Warum? Wir leben in einer Demokratie, wo wir alle Teilhabe an dieser Demokratie haben. Und jeder hat ein Stück Macht in der Hand. Und wenn wir alle wählen gehen, dann können wir auch entsprechende Voten erreichen. Wir haben ja eine hohe Anzahl von Menschen von Nichtwählern, die müssen wir wieder aktivieren, damit sie ihre demokratische Stimme auch erheben können. Im Unternehmen habe ich sehr positiv Macht, wenn ich mich nicht eigenzentriert zeige in den Dingen, die ich tue, sondern wenn ich immer für das bessere Ganze denke und handle. Und das geht meines Erachtens auch nur, wenn man ein klares Wertekorsett hat, mit dem man agiert, indem man jeden Tag in den Spiegel guckt und sagt, bin ich meinem Auftrag als Unternehmenslenker gerecht und bin ich wieder in meinem Wertegleichgewicht, um nicht meine eigenen Interessen umzusetzen, sondern die des gesamten Unternehmens. Und in der Politik, ich glaube, da gibt es schon eine Menge Wertschätzung, wahrscheinlich eher oft hinter den Kulissen, weil sie vor den Kulissen mit dem Säbel rasseln müssen.
Ja, aber das ist ja ein interessanter Aspekt, weil es gibt ja auch die Theorie, dass gerade der Umgang jetzt auch zwischen den demokratischen Parteien untereinander, also über die Parteigrenzen hinweg natürlich, nicht zuletzt auch dazu führt, dass an den Rändern politische Parteien entstehen. Nicht zuletzt, das hier haben Sie vorhin schon angedeutet, aus der möglicherweise fälschlichen Annahme, dass wenn man zu viel Nähe, zu viel Wertschätzung dem Gegner gegenüber zeigt, dass das als Schwäche ausgelegt werden könnte und somit dann erst recht wieder Wählerstimmen kostet. Und dann dreht sich sozusagen der Teufelskreis umso schneller und man treibt im Zweifel den Leuten, die eigentlich gar keiner haben will, die Wähler zu. Ist das eine Theorie, die ist abwegig oder wie sehen Sie das?
Das impliziert ja fast, dass man Politik macht für den Gegner. Ich denke, das Wichtige ist, Politik zu machen für den Bürger und für den Bürger, dass man seine tatsächlichen Bedürfnisse erkennt. Und mir fehlt inzwischen, dass die Volksparteien sehr klar die Bedürfnislagen, auch das subjektive Sicherheitsempfinden beispielsweise, wirklich vernachlässigen in Deutschland. Und deswegen kommt es auch zu dieser Randbildung. Ich glaube, wenn die Volksparteien sich einfach wieder mehr auf das besinnen, was sie eigentlich tun sollten, und zwar sich den Bedürfnissen der Bürger zu widmen, dann wäre dieses Thema mit den Rändern relativ schnell vorbei.
Also ich habe heute, also es ist jetzt reiner Zufall, also kurz vor unserem Gespräch habe ich gelesen, dass sich genau am heutigen Tag Herr Habeck und Herr Kretschmer aus Sachsen zu einem Gespräch zum Thema Wertschätzung getroffen haben, auf persönlicher Ebene, und das bestätigt dann im Zweifel das, was Sie hinter den Kulissen gerade genannt haben, kommt man da ganz gut zusammen, aber inhaltlich offenbar überhaupt nicht.
Das muss ja auch so sein. Ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Profil für die Parteien, auch für die Volksparteien. Die müssen sich sehr klar oder viel klarer wieder unterscheiden. Sie sind allesamt viel zu sehr in einem Lager zu verorten. Ich glaube, wenn Sie Bundesbürger fragen, wie sind die Wahlprogramme, und geben Sie mir die ersten drei Stichpunkte, was macht die jeweiligen Parteien aus, da bin ich mal gespannt auf die Antwort. Das können die meisten Ihnen gar nicht sagen. Und ich glaube, es wäre viel wichtiger, es ist wichtig, dann ein starkes Profil zu haben. Und man kann dann in einem demokratischen System natürlich die Menschen, die diese unterschiedliche Meinung haben, auch wertschätzen. Und wichtig ist, dass wir uns, wie gesagt, den Themen der Bürger widmen, damit wir diese Ränderbildung nicht haben.
Und jetzt kommen wir mal zurück wieder auf die Unternehmenswelt, weil Sie sagen in Ihrem Buch unter anderem auch, Wertschätzung ist die Basis von Wertschöpfung. Wie geht diese Kette?
Auch das ist ganz, ganz einfach. Ich glaube, wenn man schaut, Menschen, die nicht gewertschätzt werden, die nicht entsprechend geführt werden, es in Deutschland wenn Sie schauen in unterschiedlichsten Befragungen, das ist das psychologische Verhalten oder der psychische Druck macht die Menschen krank. Und dazu gehört auch das Nicht-Wertschätzen und Nicht-Anerkennen, keine Orientierung geben. Und ich glaube, wenn man das macht, und Wertschätzung ist ja umsonst eigentlich, einfach Menschen zeigen, dass sie Dinge gut machen, Menschen sehen, Menschen fragen nach ihrer Meinung, eine Reflexion einfordern. Ich glaube, es ist eigentlich total einfach. Und obwohl es so einfach ist, machen wir es nicht. Und deswegen war ja meine Replik, wenn man das mal volkswirtschaftlich ausrechnet, dann sehen wir, welchen Schaden wir eigentlich dadurch produzieren. Und einfach jeden Morgen in den Spiegel gucken und nicht sagen, nicht geschimpft ist auch gelobt, sondern jedem auch mal sagen, was er gut macht. Nicht seriell, sondern der Situation entsprechend. Aber auch mal anderen Menschen einfach mal die Tür aufmachen, in den Mantel helfen und vielleicht einfach mal jemand einen Euro in die Hand drücken, der ihm gerade in der Supermarktkasse fehlt. Das gehört alles dazu. Es sind manchmal ganz kleine Dinge. Und ich glaube, wenn man anderen Menschen eine Freude macht, das zaubert einem vielleicht selber manchmal ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe das probiert, das ist immer ein schönes Spiel, Menschen in der Stadt zu begegnen und sie anzuschauen und anzulächeln. Und manchmal ist es ein verstohlenes Lächeln, weil sie einfach sich auch wahrgenommen fühlen. Und das geht im Unternehmenszusammenhang genauso.
Sie haben vorhin auch erwähnt, dass Sie Vorträge halten. Und da in dem Geschäft sind wir ja auch. Also wenn, also einige unserer Zuhörer sind natürlich auch sehr daran interessiert, was Sie zu sagen haben. Also wir haben natürlich jetzt schon einige Themen besprochen und angesprochen. Aber wenn Sie jetzt mal sagen sollen, was sind so Ihre zwei, drei Themen, zu denen Sie sprechen, was möglicherweise noch etwas über das hinausgeht, was wir jetzt besprochen haben. Also was sind sozusagen die Kernbotschaften, die Sie auf jeden Fall Führungskräften übermitteln wollen?
Es sind ja sehr viele Dinge, über die man sprechen kann, und die man beleuchten kann. Das ist das Thema Macht, das ist das Thema Empathie, das ist das Thema Werte schaffen Wert oder Wertschätzung oder Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das Buch reißt viele, viele Themen auf, die ja Mut machen sollen. Mut machen, seine Haltung zu zeigen, Mut machen, Verantwortung zu übernehmen. Im Grunde ist es ein Mutmacherbuch, weil es mir wichtig ist, dass wir auch in Deutschland wieder nach vorne gehen, dass wir wieder ja im positiven risikobereit sind. Wir sind viel zu regelhörig geworden. Wir sind ein Land, was seinen Ruf erschaffen hat, indem es Innovator war, indem es tolle Dinge entwickelt hat. Und da müssen wir wieder hin. Wir sind nicht dafür da, um Regeln einzuhalten. Wir sind dafür da, um Neues zu erschaffen. Und dafür ist dieses Buch da, einfach ein Gefühl zu vermitteln, auch eine klare Haltung zu haben und im Sinne von wer spinnt, gewinnt, über den Tellerrand hinauszudenken.
Da müssen Sie uns zum Abschluss noch eben genau in dem Zusammenhang erklären, was sind Rechthasen?
Die Rechthasen. Die Rechthasen, die hingen bei mir im Büro in der Norddeutschen Landesbank, als ich den Vorstandsstab geführt habe. Und das waren 7 Stück. Das war eine Kunstinstallation von Andreas von Weizsäcker, dem Sohn von Richard von Weizsäcker. Die waren an die Decke. Das waren Hasen, die jetzt nicht genau originalgetreu nachgebildet waren. Die waren da relativ groß aus juristischem Papier, also juristischen Texten geformt. Die waren bestimmten, also nicht ganz einen Meter groß, jeder Hase. Und die waren an die Decke geklebt, an die Wand und an den Boden in eine Laufrichtung. Und wenn man drauf schaute, dachte man, es werden immer mehr. Und der Sinn dieses Kunstwerks von Andreas von Weizsäcker war, darzulegen, dass sich Gesetze und Normen genauso schnell populieren wie Hasen. Und das war eine Persiflage für Juristen, die sozusagen für jedes eine neue Regel und Norm finden. Und das war für mich immer eine Freude, dann gerade auch die Unternehmensjuristen im Büro zu haben, um zu sagen, wir müssen pragmatisch handeln und wir müssen den Unternehmer. Und wir sind nicht dafür da, um nur Vorschriften einzuhalten. Natürlich muss man Vorschriften einhalten, aber wenn das Unternehmen nur noch dafür da ist, um Vorschriften einzuhalten, dann macht es nämlich genau das nicht mehr, zu innovieren, zu prosperieren und dem sozusagen zu folgen, was man machen möchte, auch Gewinn zu machen, den man auch der Gesellschaft zugutekommen lässt.
Vielen Dank, Herr Korndörfer. Das hat großen
Herzlichen
Spaß
Dank.
gemacht und ja, vielen Dank auch für die Einblicke, für die persönlichen Anmerkungen und für die Erklärung.
Von Herzen gerne.
Also, bis bald. Tschüss.